Es ist Mittwoch und du fragst dich vielleicht jetzt gerade, wie du mit emotionaler Intelligenz das Miteinander in deinem Praxisteam stärken und deine Patienten besser verstehen kannst. Dann hör auf jeden Fall weiter zu. In dieser Folge spreche ich mit Isabella Herzig, Beraterin, Praxisinsiderin und Expertin für emotionale Intelligenz. Wir klären, wie du Emotionen nicht nur wahrnimmst, sondern auch gezielt für Kommunikation, Führung und sogar das Marketing einsetzen kannst. Warum sind Ich-Botschaften der Schlüssel für echte Verbindungen? Wie kann dir Empathie nicht nur bei Konflikten, sondern auch beim Verkauf helfen? Isabella teilt direkt umsetzbare Tipps vom Mimiklesen bis zu mehr Einfühlungsvermögen im Alltag. Entdecke, wie du die Kraft der Emotionen in deiner Praxis freisetzt. Für mehr Teamgeist, Patientenbindung und Motivation. Viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei punktuell eurem Pars Media Praxis Marketing Podcast. Und heute mit der wunderbaren, und schon ihr Name ist wie emotionale Musik in meinen Ohren, Isabella. Isabella ist zu Gast bei uns und wäre das nicht schon genug, Isabella heißt mit Nachnamen auch noch Herzig. Moin Isabella.
Einen wunderschönen guten Morgen, Klaus. Danke.
Und wenn ihr uns dann demnächst auf YouTube auch seht, also wenn ihr euch den Podcast auf YouTube anschaut, was hat Isabella mir gezeigt? Natürlich ein wunderbares, mit ihren bezauberten Händen geformtes Herz. Isabella, alle sprechen von AI, der künstlichen Intelligenz. Wir sprechen heute über das Ei, also emotionale Intelligenz. Und das sollt ihr für euch vielleicht mitnehmen. Wie setzt ihr emotionale Intelligenz speziell im Praxisalltag ein? In welchen Situationen spielen denn Empathie und Emotionen eine besondere Rolle? Wie könnt ihr eure emotionale Intelligenz testen und verbessern, falls das überhaupt möglich ist? Und darüber sprechen wir natürlich mit Isabella. Und meine Liebe, bevor du uns mehr über dich erzählst, mal eine ganz intime Frage unter uns beiden. Kannst du solche Podcasts, Videos überhaupt aufnehmen, ohne die Mimik deines Gegenübers sofort zu analysieren?
Oh, Klaus, ich liebe diese Frage. Ich bekomme sie sehr oft gestellt.
Ich weiß, ich habe sie dir auch nicht zum ersten Mal gestellt. Wir kennen uns ja jetzt auch ein paar Jahre.
Genau. Ich antworte sehr gerne mit einer Gegenfrage. Wenn du zum Beispiel an eine Tankstelle reingehst und du siehst die ganzen Zeitungen, die da so liegen an der Tankstelle, kannst du nicht lesen, was die Bild-Zeitung gerade als Überschrift hat?
Das ist wahr. Also du meinst letztendlich, Gesichter laden uns ein, sie anzuschauen. Also ist es eine ganz natürliche und durchaus normale Reaktion, die Gesichter des Gegenübers zu lesen und irgendwie versuchen zu erahnen, was denkt er gerade, was macht er gerade. Ich meine, ich kann mir natürlich die Schlagzeilen der Bild-Zeitung angucken, aber ich muss sie nicht lesen, muss mich damit nicht beschäftigen. Deshalb frage ich jetzt nochmal nach. Schön, guck mal, wir sind noch gar nicht dabei und steigen schon in eine Diskussion ein. So, wie jetzt, ja, du siehst mich in der Kamera. Du kommst nicht drum rum, mich anzuschauen, weil wir sind alleine mehr oder weniger. Aber versuchst du, wenn du jemanden siehst, auch sofort für dich irgendetwas zu analysieren, mitzunehmen? Möchtest du sofort erkennen, wie geht es dem oder derjenigen gerade?
Also ich kann das tatsächlich nicht abstellen und die meisten Menschen, die sich intensiv damit befassen, können sie das auch nicht. Also ich sage immer in meinen Seminaren, du kannst noch irgendwann mal aussteigen und entscheiden, ob du das möchtest. Weil es gibt auch natürlich Nachteile. Du siehst manchmal Dinge, die du nicht sehen möchtest, wenn du deine Wahrnehmung so stark geschult hast. Und das ist eine Schulung der Wahrnehmung. Natürlich sehen viele Menschen vieles, können das aber nicht übersetzen. Und das ist oft so, dass Menschen bei mir sitzen und sagen, ich habe was gezeigt und ich weiß nicht, was die anderen denken, dann versuche ich die Menschen zu beruhigen und sage, weißt du, das kann sein, dass du glaubst, dass du ein offenes Buch bist, aber nicht jeder kann das vielleicht lesen. Also daher, das ist eine Fähigkeit, die wir uns antrainieren können und das finde ich so schön und ich gebrauche sie sehr gerne. Mir hilft sie, in die gute Kommunikation mit Menschen zu kommen. Ich kann es nicht abstellen und ich möchte es auch nicht abstellen.
Das wär ja auch ziemlich komisch, weil es ist ja auch Teil deines Jobs. Es ist Teil deines Portfolios, mit Menschen umzugehen, aber nicht nur. So, und jetzt haben viele bestimmt schon einen Einblick bekommen, in welche Richtung denn unser Gespräch, unser Podcast heute geht. Aber Isabella, erzähl uns doch nochmal wirklich, was machst du? Was ist deine Leidenschaft? Wofür stehst du? Vielleicht auch die Frage, wer bist du?
Sehr schön, vielen Dank. Ich stelle mich gerne und kurz vor. Wer bist du? Ich bin Isabella Herzig und tatsächlich Herzig mit, also ich freue mich, wenn Menschen sagen, der Name ist Programm, weil das mir schmeichelt und ich immer hoffe, ja, ich wünsche mir so sehr, dass so viele Menschen ein wenig herzig sind miteinander, weil dadurch die Arbeitswelt doch ein bisschen schöner wäre in meiner Wahrnehmung. Und das ist genau das, was wir tun. Wir sind eine kleine Beratungsunternehmung, wir sind 6 Berater und beschäftigen uns vorwiegend mit dem Thema emotionale Intelligenz. Und emotionale Intelligenz ist schon ein ziemlich großer Batzen, auch viele Menschen wissen das gar nicht, aber es geht hier um Selbstwahrnehmung, es geht um Selbstregulation, es geht um Empathie, soziale Kompetenzen und auch intrinsische Motivation. Und wenn du dir alle diese 5 Bausteine nimmst, dann merkst du schon, wie viel dahinter steckt, weil die sozialen Kompetenzen schon so viel mit sich mitbringen oder die Empathie, die sich noch in 4 Säulen teilt, wo wir halt ganz, ganz stark Unternehmen unterstützen, eben in dieser neuen, modernen Arbeitswelt, die von uns emotionale Intelligenz abverlangt, dazu unterstützen.
Da darfst du uns gleich auch eine Menge zu erzählen, insbesondere natürlich bezogen auf die Zahnarztpraxis, auf das tägliche Leben in der Zahnarztpraxis. Sehr, sehr spannend. Jetzt ist ja punktuell eigentlich ein Marketing-Podcast. Was hat denn emotionale Intelligenz und was hast du mit Marketing zu tun? Da gibt es ja auch mehr als einen Berührungspunkt.
Tatsächlich. Und das wissen sehr viele Menschen nicht mehr, weil ich schon so lange mit meinem Lieblingsthema jetzt unterwegs bin. Ich komme aus dem Marketingbereich. Also ich habe tatsächlich Wirtschaftspsychologie studiert und habe dann in meinem ersten Job in einem Versandhandel die Marketingabteilung geleitet und wir haben da schon das Limbic Selling gemacht. Da haben wir schon mal geguckt, ne? Wie bewegen wir Menschen dazu, unsere Produkte zu kaufen. Das heißt, auch da haben Emotionen schon eine sehr große Rolle gespielt, weil wir wissen mittlerweile, und das weißt du ja besser als ich, dass eben kein Kauf ohne Emotionen. Das heißt, Marketing braucht Emotionen und auch ich als Zahnarzt, ich muss auch meine Dienstleistung verkaufen. Und wenn ich das auf eine gute Art und Weise tue und Emotionen wecke, die ich brauche für den Kauf, kann ich das auch mit einsetzen. Also tatsächlich, geht Marketing auch.
Isabella, du bringst mich gerade in eine vertrackte Situation. Mir fallen gerade jetzt spontan so viele Fragen ein, die ich dir ganz persönlich stellen möchte. Vielleicht eine noch so. Lässt du dir leicht Dinge verkaufen, auch wenn du sie nicht brauchst, wenn die Emotion da ist?
Ich bin ein Marketingopfer.
Ich auch. Also, ja, dann hast du meine Frage, glaube ich, damit schon beantwortet. So, ich möchte jetzt aber mal mit dem Thema in unser Gespräch, unsere Diskussion einsteigen. Ich habe es nämlich eben schon mal ein bisschen angesprochen. Alle reden über KI, die künstliche Intelligenz. Ist in deiner Wahrnehmung die künstliche Intelligenz ein Widersacher von emotionaler Intelligenz? Ist das so ein bisschen der Gegenpol oder muss man das einfach irgendwie zusammenbringen? Wie siehst du gerade diese Entwicklung im Moment, ne? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, je mehr KI, umso weniger Mensch, umso weniger Emotionen. Vielleicht liege ich damit falsch. Wie siehst du das aus deiner fachlichen und emotionalen Wahrnehmung?
Mir fallen jetzt auch 1000 Gedanken und ich frage mich, wie schaffe ich das kurz zusammenzufassen?
Du, wir haben Zeit, uns hetzt nichts.
Ich bin ein großer Verfechter der KI. Ich glaube tatsächlich, dass in unserem Zeitalter sie nicht mehr wegzudenken ist und dass wir sie gut integrieren können. KI ist insofern überhaupt nicht bedrohlich für die emotionale Intelligenz und auch nicht für das Menschsein, wenn wir das Menschsein kultivieren. Also ist die Frage, wie gehen wir damit um, wer wir sind und was wir tun. Und wenn ich die KI nehme, die ist ja datenorientiert, die sammelt Daten, um uns zu helfen. Sie ist effizient, sie ist logisch. Ich glaube, jeder von uns könnte kaum noch ohne sein Navi leben. Und das war ja schon so der Anfang dessen. Wenn du überlegst, wie in wie gut sie uns hilft, finde ich das sehr, sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, das gut zu integrieren. Auch in der Zahnarztpraxis kann ich mir das super vorstellen. Ich wünsche mir zum Beispiel immer ein Programm, was mir sagt, wann kann ich denn meinen Termin buchen, ohne dass ich stundenlang in der Leitung hänge, weil ich persönlich es immer eilig habe. Also ich finde das
super. Gut, dass es die schon gibt, die Programme.
Ja, genau. Aber das
ist immer besser.
Genau, und das gehört doch alles dazu. Das sind ja diese kleinen KI-Anwendungen, die wir schon alle mit integriert haben. Ich glaube nicht, dass wir Angst davor haben müssen. Und die emotionale Intelligenz, die ist so viel intuitiver. Sie ist menschlich, die ist beziehungsorientiert. Und ich glaube, eine KI kann niemals einen Menschen ersetzen. Das wird sie auch nie tun. Wir brauchen, glaube ich, alle keine Angst zu haben, wenn wir menschlich gut unterwegs sind. Aber es gibt sehr viele Menschen, ja, denen vielleicht die Menschlichkeit auch schon fehlt, wo ich denke, ja, das lässt sich leicht ersetzen.
Ja, entschuldige die Unterbrechung, aber genau das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. KI ersetzt heute schon Menschen, ganz klar. Aber KI kann die Menschlichkeit hoffentlich nicht ersetzen. Ja, also letzte Frage vielleicht in diesem kleinen Kontext. Ja, ich bin da ganz bei dir, ich sehe es genauso. Es gibt wunderbare Anwendungen, es gibt tolle Anwendungen, es gibt super hilfreiche Anwendungen, die werden immer weiterentwickelt. Das, was du gerade angesprochen hast, wir hatten vor wenigen Wochen den Felix von Dr. Flex hier, der uns so die neue Telefon-KI vorgestellt hat, die wirklich dann mit Patienten reden kann, Termine buchen kann. Und das ist ja alles super hilfreich. Ich finde es nur wichtig, jedem muss dann klar sein, ich habe es hier nicht mit einem Menschen zu tun. Ich halte es für gefährlich und falsch, wenn wir vortäuschen, dass dort ein Mensch agiert und dann ist es eine Maschine. Wie siehst du aktuell den Einsatz dieser ganzen Avatare? Menschen verstecken sich hinter Bildern, hinter Videos in dieser digitalen Welt. Das kann ja jemandem wie dir rein emotional nicht gut tun.
Du hast absolut recht. Das macht mir Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und sogar Zahnschmerzen. Ja, also es sind so Dinge, wo ich einfach denke, bitte. Wir können KI einsetzen, integrativ, so wie ich das gerade für mich vorgeschlagen habe. Wenn wir Menschen miteinander vertraut sind, also wenn du und ich, wir kennen uns, wir vertrauen uns, wenn ich dann eine KI einsetze und sage, Mensch Klaus, wenn du jetzt eine Analyse brauchst für dein Gespräch so und so, ich habe da ein Chatbot, versuch mal damit, wenn du nicht klarkommst, ruf mich an. Ja, aber du weißt, es ist auf der Basis dessen, was wir beide schon erarbeitet haben, dann finde ich das gut ergänzend. Ich habe letztens eine Geschichte gelesen und die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Natürlich gibt es heutzutage schon programmierte KI, die sogar sehr empathisch wirkt. Wir dürfen nie vergessen, dass KI niemals empathisch ist. Es sind Algorithmen, die so programmiert werden, dass sie halt die möglichst wahrscheinliche Antwort auf unsere
Frage. Aber sie können viel Schein erschaffen, genau. Ja, definitiv.
Die sich für uns anfühlt wie Empathie. Aber wenn wir jetzt mal später darüber sprechen, dann werde ich dir sagen, dass wir Menschen auch nicht alle so empathisch sind, wie wir glauben. Aber es ist vielleicht was anderes. Jetzt mal zurück zu der KI. Ich habe gelesen, dass ein Junge in England, 14 Jahre alt, sich in einen Chatbot verliebt hatte. Das Mädchen hieß Lina. Und das ging über Monate, die waren sehr verliebt. Er hat sich komplett aus seinem sozialen Umfeld zurückgezogen, weil er so verliebt in diesem Chat war, von dem er angenommen hatte, es sei ein Mädchen. Als er dann erfahren hatte, dass dieses Mädchen eben nur ein Chatbot ist, hatte sich das Leben genommen mit 14 Jahren. Seine Mutter klagt gerade. Und das sind die Geschichten, die häufen sich. Ich lese immer wieder davon, weil ich mich schon sehr stark mit der künstlichen Empathie beschäftige und deswegen sammle ich halt solche Geschichten. Es ist bedenklich.
Ja, aber es werden solche Phänomene, solche Geschichten werden wir nicht verhindern können. Sie werden zunehmen, gar keine Frage. Ich denke, in der ganzen Geschichte ist es einfach unsere Aufgabe, immer wieder in unserem Umfeld, dort, wo wir Menschen aufklären können, wo wir beeinflussen können, immer wieder zu sagen, wie ist der richtige Weg? Wobei die Frage ist immer, wer entscheidet, was ist richtig oder falsch? Aber so wie du es eben erklärt hast, lass uns den Menschen erklären, was KI alles Wunderbares kann. Aber lasst uns versuchen, diese Grenze so scharf wie möglich zu trennen zwischen der künstlichen Intelligenz und der emotionalen Intelligenz, dem menschlichen. Und was habe ich mir gerade für eine moderative Brücke gebaut, ich Fuchs? Emotionale Intelligenz. So, ich habe keine Ahnung, liebe Isabelle, und frag dich einfach mal so, was ist das eigentlich? Die Frage wird dir sicherlich häufiger gestellt.
Ich hatte ja vorhin diese 5 Bausteine schon genannt und im Endeffekt geht es um etwas sehr Einfaches. Es geht darum, Menschen zu verstehen anhand dessen, was ich sehe. Also ich sehe, ich interpretiere und ich kann angemessen damit umgehen, was mir gerade begegnet in unserer Interaktion. Das ist die emotionale Intelligenz und die bezieht sich ja auf sehr, sehr viele Ebenen, ne? Also ich muss ja bei mir sein, um dich zu verstehen. Sehr viele Menschen wissen gar nicht, dass sie nur dann emotional intelligent sind, wenn sie sich selber verstehen, wenn sie wissen, was triggert mich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich meine Motivation? Wie verhalte ich mich manchmal in Situationen? Und wenn wir da uns damit beschäftigen, wenn wir Menschen lesen können, auch anhand der emotionalen Signalgenauigkeit, das heißt Mimik lesen, Körpersprache lesen, aber auch der genauen Sprachgenauigkeit. Das bedeutet für mich, wenn du etwas sagst, steckt meistens hinter dem, was du sagst, auch ein Bedürfnis, das du mir mitteilst. Also wenn Menschen sich streiten, sind sie oft da drin, sich gegenseitig zu beurteilen, zu verurteilen und sich irgendwelche Vorwürfe zu machen, statt sich zu fragen, warum ist diese Emotion gerade da, die so unangenehm ist? Wahrscheinlich ist da ein Bedürfnis hinter. Was könnte es sein? Also es dauert ein bisschen, aber ich kann mich besser in andere Menschen versetzen, wenn ich emotional intelligent bin. Und das ist am Ende das, was wir heute brauchen, eben um Abgrenzung zu der KI zu schaffen.
Wie ordnest du dann den Begriff Empathie dazu? Das ist ja nicht das Gleiche.
Nein, nein. Empathie ist ein Teil der emotionalen Intelligenz. Also du hast Empathie, du hast die sozialen Kompetenzen, die Selbstwahrnehmung, die Reflexion, die Selbstregulation, sogar die emotionale Resilienz fällt darunter, ja. Und Empathie ist ein Baustein dessen und auch wieder ein unglaublich spannendes Konstrukt. Also ich beschäftige mich sehr intensiv mit Empathie. Da kann ich vielleicht zwei Sätze drüber verlieren, weil die Menschen glauben, dass Empathie etwas sehr Soziales ist. Also alle sprechen von Empathie, das ist schon fast so ein Buzzword geworden, ne? Also unsere Unternehmenskultur, wir sind so empathisch miteinander.
Wir sind empathisch und wertschätzend, Isabella. Immer empathisch und wertschätzend.
Genau, genau. So, und wenn man so dahinter guckt, ich glaube, ihr hattet vor kurzem mal so einen wunderschönen Podcast zum Thema Werte. Und da habe ich gedacht, das ist so schön, weil das zahlt genau darauf ein, was wir auch tun. Nämlich empathisch heißt nicht immer das, was die meisten Menschen damit verbinden, sich ineinander versetzen. Das war Empathie 1.0. Wir sind jetzt vielleicht mal ein bisschen weiter und wissen, dass Empathie ein Spektrum ist. Und jetzt wird's super spannend. Auf der einen Seite des Spektrums haben wir Autisten zum Beispiel. Autisten sind Menschen, die Signale nicht deuten können. Also sie sind sehr einfühlsam, aber sie deuten die Signale der anderen nicht. Und dadurch wirken sie ein bisschen verloren in unserer Welt, ja. Aber sehr, sehr, sehr empathisch, also sehr, sehr fühlsam. Dann haben wir so die normale Mehrheit von uns und vielleicht sagen wir dazu, dass 10% der Deutschen behaupten, dass sie gefühlskalt sind. Das nur mal so am Rande angemerkt. Und wenn wir das zweite Ende des Spektrums uns angucken, dann haben wir hier Menschen, die emotional kognitiv sehr stark ausgeprägt sind. Das bedeutet, sie wissen genau, was andere Menschen tun, wenn sie etwas machen, aber sie fühlen nichts. Und an der Stelle haben wir Psychopathen, Soziopathen, Narzissten und Sadisten. Extrem empathische Menschen.
Aber natürlich nicht das, was wir uns heute, ne, unter dem klassischen, also uns bekannten, nicht fachlich entwickelten Begriff der Empathie vorstellen. Ich weiß, dass das Feld, in dem du täglich unterwegs bist, so breit, so interessant ist. Wir könnten uns da komplett drin verlieren und eine 10-teilige Podcast-Reihe machen. Und ich werde sicherlich auch noch Gelegenheiten nutzen, dich zu anderen Themen gerne dazu zu holen. Lass uns mal einen Blick auf die Zahnarztpraxis werfen, ganz konkret. Du hast ja gerade schon von Dimensionen geredet und das macht ja schon sehr klar, dass emotionale Intelligenz etwas sehr Systemisches ist, was aus Einzelbausteinen besteht. Wenn man das jetzt mal so, falls man das kann, auf den Praxisalltag reduziert, was sind denn so die Aspekte der emotionalen Intelligenz, die wichtig sind und die auch sehr schnell zu unschönen Situationen führen, wenn sie fehlen? Kann man das so ein bisschen beschreiben, wo du da ansetzen würdest, wenn du sagst, so, wir bringen jetzt erstmal, sage ich mal, die Basics da rein?
Also tatsächlich passiert das sehr oft, dass gerade Empathie zum Beispiel, wenn du sehr gestresst bist und der Alltag ist manchmal in den Praxen eben auch sehr stressgeladen, ja, dass wir da oft eben nicht empathisch sein können, dass wir da in so ein Loch fallen, quasi so links und rechts so Scheuklappen haben und die anderen gar nicht wahrnehmen. Und ganz wichtig ist eben da zu sagen, okay, erkenne ich überhaupt die emotionalen Zustände meiner Kolleginnen oder bin ich jetzt als Zahnarzt in der Lage zu sehen, was spürt gerade mein Patient? Das Spannende ist, dass wenn Menschen das eben nicht erkennen, diese Bindung, das Vertrauen, das, was wir uns eigentlich wünschen, nicht entstehen kann. Und auch, du hast, glaube ich, letztens auch darüber gesprochen, dass nur noch 9% der Mitarbeitenden sich verbunden fühlen. Das liegt natürlich daran, dass wenn ich jetzt als Zahnarzt mein Team nicht gut emotional führen kann, verliere ich die Menschen langfristig. Dann machen sie nur noch Dienst nach Vorschrift und gucken, wo sie woanders vielleicht bessere Konditionen aushandeln können. Also die emotionale Intelligenz ist wahnsinnig wichtig für mich als Führungskraft. Die ist für mich aber genauso wichtig, wenn ich eben in Richtung Patienten oder in Richtung Verkauf gehe. Menschen kaufen von Menschen und sie wollen Vertrauen. Und das muss ich aufbauen. Und wenn ich das nicht sehe, was Menschen mir zeigen im Gesagten oder in der nonverbalen Kommunikation, habe ich ein Problem. Auch mich selbst zu kennen, finde ich unglaublich wichtig. Viele von uns wissen gar nicht, warum sie in manchen Situationen komisch reagieren, weil sie weder ihre intrinsische Motivation kennen, noch ihre Trigger ausarbeiten. Und wenn wir uns da nicht selbst reflektieren, und das braucht, glaube ich, jeder Mensch, egal ob ich in der Zahnarztpraxis bin oder ob ich woanders bin, es ist total wichtig, meine persönliche Resilienz, emotionale Resilienz heutzutage zu fördern. Und dafür muss ich mich selbst kennen. Also für mich ist das etwas, was eigentlich eine Grundlage des Miteinanders ist. Und ich kann mir vorstellen, also das Thema psychologische Sicherheit hat jeder schon mal gehört. Die kann nicht ohne emotionale Intelligenz entstehen. Ich brauche Reflexionszeiten. Ich muss mit mir und mit meinem Team reflektieren können. Ich muss Feedback geben, mir Feedback einholen. All diese Dinge gehen manchmal unter, wenn es sehr stressig ist. Und mein Fähnchen weht immer in die Richtung, bitte, bitte beschäftigt euch damit, weil am Ende des Tages lohnt sich der Einsatz der Zeit.
Du hast gerade so zwei Begriffe genannt, die ich jetzt mal so vermische. Sag mal bitte, ob das falsch ist, aber Resilienz und mit Stress umgehen können. Das hängt ja sehr stark zusammen. Sind das so erste Bausteine, wenn du auch mit Praxisinhabern, Inhaberinnen, mit Führungskräften arbeitest, dass du wirklich erstmal so die Reise ins Ich antrittst, um überhaupt auch für dich zu erfahren, mit wem habe ich es da zu tun? Weil du brauchst ja auch eine Basis, um dann weiterzumachen. Und ich denke, gerade der Umgang mit sich selber, also kann ich mich selber wahrnehmen, sehe ich mich selber, ist doch der Punkt, der es überhaupt erst ermöglicht, mich mit anderen zu beschäftigen. Ich kann doch nicht führen, wenn ich nicht weiß, wer ich selber bin.
Absolut richtig, da kann ich nur einen Punkt hintersetzen. Und ich arbeite sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was gerade so das Thema ist. In Teams ist das super wichtig, dass man sagt, okay, man macht so einen Perspektivenwechsel, ja, dass die Kollegen füreinander auch ein Gefühl bekommen, wie oft sind wir in diesen Stresssituationen, so dass man einfach etwas sagt, was den anderen verletzt, aber nicht weiß, dass ihn das verletzt hat. Und dann ignorieren wir die Zeichen, weil wir nicht gelernt haben, sie zu sehen. Und dann ist das so eine Spirale, die am Ende des Tages dafür sorgt, dass Menschen nicht mehr miteinander sprechen. Und es ist dramatisch. Ich finde, wir fangen oft damit an, eben, dass wir diesen Perspektivenwechsel anbieten, dass Menschen sich besser kennenlernen. Ich arbeite auch mit einem Diagnostikinstrument, das liebe ich, das deckt die intrinsische Motivation auf. Und wenn ich das habe, kann ich halt über mich selbst nachdenken oder über andere. Weißt du, Steve Nuis, das ist derjenige, der quasi der Begründer der Theorie, mit der ich arbeite, der hat immer gesagt, Menschen leiden an einer Krankheit, die heißt Selbstbezogenheit. Heißt also, so wie ich bin, glaube ich, ich bin die Krönung der Schöpfung und alle anderen müssten auch so sein, sonst können sie ja nicht gut sein. Ich muss ja meinem Gehirn sagen, dass ich gut bin und die anderen können es nicht sein, wenn ich so bin. Und wenn du zum Beispiel jemand bist, der ein ganz, ganz starkes Motiv, Ordnung und Struktur hat, ja, und du liebst deine Ordnung, und dann kommt jemand in dein Team, der vielleicht flexible Ordnung bevorzugt, dann könnte es sein, dass dich das triggert. Aber weil du das nicht weißt, dass dein Motiv Struktur damit so viele Probleme hast, wirst du einfach mal zu der Person komisch und kannst das nicht erklären. Und das ist schade. Also wenn ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin, kann ich wählen, wie ich reagieren möchte in bestimmten Situationen. Und das ist so hilfreich.
Ja, aber das heißt natürlich, wie bei so vielen Situationen, guck in den Spiegel, beschäftige dich mit dir selber. Ist das so für dich aus deiner Erfahrung die größte Hürde, um jemanden auf den Weg zu bringen? Weil das für uns wirklich Veränderung bedeutet, weil das bedeutet, sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen man sich vielleicht noch nie beschäftigt hat. Das ist ja auch ein Sozialisations- und Kulturthema. Viele werden ja auch so erzogen, wie es doch egal, wer du bist. Hauptsache, du bist stark. Hauptsache, du bist in der Rolle, die man dir zuschreibt. Ist es so für dich, dieser erste Punkt, wo du sagst, ich muss die Menschen auch oft, ja, das, der Begriff ist jetzt doof, ich nenne ihn trotzdem, ich muss die aufknacken, ich muss die irgendwie bewegen, also einen Motivationsschub zu setzen, damit sie sich überhaupt mit sich selbst beschäftigen? Und wie machst du das?
Tatsächlich kann ich das nicht tun, weil die Menschen, die zu mir kommen, die kommen meist freiwillig. Und die meisten, die zu mir kommen, sagen, Isabella, ich möchte total gerne Mimik anderer Menschen lesen. Das finde ich so super spannend. Und dann arbeiten wir mit dem Thema, ich lese Mimik anderer Menschen. Aber um die Mimik anderer Menschen zu lesen, musst du in diesen spannenden Seminaren anfangen, dich mit dir selbst zu beschäftigen.
Ist eh die Voraussetzung. Also es geht, du musst sie nicht aufklagen, weil die kommen schon mit dem Bewusstsein, dass es anders wird und anders werden soll.
Also das, ich habe das große Glück, dass das Thema Menschenlesen doch viele andere neugierig macht. Und dadurch gewinne ich quasi Kunden erstmal mit diesem, ach, ich will andere lesen. Und wenn sie während des Prozesses merken, dass das so viel mit mir selbst zu tun hat, dann entstehen gerade so diese spannenden langfristigen Projekte, die dann am Ende des Tages bei uns so über mehrere Jahre teilweise gehen, dass wir wirklich mit Unternehmen so bis zu 15 Jahren arbeiten.
Wie merkt man das im Alltag? Wie stellt man fest, dass auf einmal jemand das angenommen hat, dass auf einmal eine echte, positive Empathie gewollt, gewünscht ist? Also ich mach's mal platt. Also dass jemand tatsächlich emotionale Intelligenz drauf hat. Wodurch merkt man das? Woran merkst du das, wenn du dann die Menschen beobachtest, auch nach so nach ein paar Jahren, Wochen, Monaten, keine Ahnung?
Also in zwei Bereichen. Ich merke das nonverbal und verbal. Also wenn Menschen bei mir in der Ausbildung waren und Mimik lesen können und wenn sie dann in Gesprächen mit anderen sind und die Mimik anderer lesen, dann reagieren die angemessen auf das, was sie sehen. Dann weiß ich schon, aha, da ist keiner mehr blind. Die Menschen sehen, was die anderen zeigen und reagieren richtig. Das ist wunderschön. Das andere ist, dass ich merke, dass diese Menschen mehr nachfragen und weniger interpretieren. Wir neigen alle sehr oft dazu, zu glauben, zu wissen, was andere Menschen meinen, wenn sie etwas sagen. Dann sind wir ganz schnell mit dem, ja, ja, ich weiß schon. Und am Ende des Tages sind wir total überrascht, dass es doch was ganz anderes gewesen ist. Und Menschen, die emotional intelligent sind, fragen mehr nach. Sie versuchen, die Perspektiven mehr rauszufinden. Und dadurch haben sie am Ende weniger Konflikte, weil sie auch ihre Erwartungshaltung besser kommunizieren können. Sie sind viel mehr in den Ich-Botschaften unterwegs und nicht in den Du-Botschaften. Du merkst sehr schnell, ob jemand emotional intelligent ist. So nach 10 Minuten Beobachtung weißt du, wie hoch ist denn der emotionale Quotient, den man übrigens natürlich messen kann, weil du am Anfang die Frage gestellt hast. Es gibt einige Tests dazu. Ich persönlich würde jedem empfehlen, ich kann dir später gerne mal einen Link zu einem kostenlosen Online-Test schicken.
Man kann sehr gerne. Isabella, kommt alles in die Shownotes, also auch Kontakte zu dir, dein LinkedIn-Profil kommt alles in die Shownotes. Und ich nutze jetzt gerade mal die Gelegenheit, du hast, danke dafür, 2 Podcasts angesprochen. Mit der lieben Moni Kruse habe ich hier bei uns über das Thema Werte gesprochen und bei unserer Premiere des anderen Podcasts Tiefgang und Tacheles, da ging es eben um die emotionale Bindung von Arbeitnehmern in Deutschland. Alles das kommt in die Shownotes und natürlich gibt es auch den wunderbaren, ich nehme an, das ist ein Online-Kurs, den du da anbietest.
Klar. Von mir, also ich biete jetzt nichts hier an von mir in dem Sinne, sondern einen ganz kostenlosen, zugänglichen Test, den man im Internet findet, machen, aber nicht, um die Punkte zu zählen, weil das ist totaler Quatsch. Wir bewerten uns meistens sowieso alles in Selbstwahrnehmung als das, was rauskäme, wenn uns jemand anders bewerten würde, ja. Aber um zu lesen, welche Fragen werden da gestellt, weil so weiß man genau, was ist denn diese emotionale Intelligenz, diese 100 Fragen, die beschäftigen sich damit, wie wir in bestimmten Situationen reagieren. Und da können wir selber reflektieren. Also zeig schon mal auf das Thema emotionale Intelligenz und Selbstreflexion, wenn du das machst.
Sehr spannend. Du hast gerade eben gesagt, die Empathie, die emotionale Intelligenz zeigt sich dann dadurch, dass Menschen Ich-Botschaften senden. Heißt das im Umkehrschluss auch, das sind Menschen, die eher in der Lage sind, Verhalten von anderen zu verstehen und nicht sofort in irgendeiner Form schon innerlich zu sanktionieren, wenn einer eine Meinung kundtut, sofort zu sagen, die habe ich nicht, du bist raus. Also ist das auch eine Form von emotionaler Intelligenz, den anderen auch verstehen zu wollen, selbst wenn man komplett konträrer Meinung ist?
Wunderschöner Satz. Vielleicht würde ich den mit meinem Lieblingssatz ergänzen. Verstehen heißt nicht immer einverstanden sein.
Wir haben einen gemeinsamen neuen Lieblingssatz, Isabella. Jetzt müssen wir den nur, wenn ich den Podcast mir anschaue, den muss ich mal aufschreiben. Das hast du genau schön gesagt. Ja, verstehen heißt nicht immer einverstanden sein. Aber welche Rolle spielt denn das gegenseitige Verstehen in so einem Team wie Zahnarztpraxis, wo wir ja immer wieder hierarchische Strukturen haben, die eher autoritär vielleicht sind als kooperativ?
Und auch da, wenn ich jetzt entscheide, dass mein Unternehmen doch schon irgendwie in die Zukunft einzahlen möchte und emotionale Intelligenz ist die Währung des neuen Jahrtausends, also muss ich mir gut überlegen, ob ich da einzahlen will oder nicht, dann hilft mir das zumindest, wenn ich zum Beispiel eine Besprechung habe und ich teile ein Plan mit, wie wir nächste Woche arbeiten. Und wenn ich dann im Gesichter meiner Kollegen schaue und sehe vielleicht, dass die eine oder andere eben entweder Verachtung, Trauer, Ärger oder Freude zeigt, kann ich damit angemessen umgehen, indem ich das in einer gewissen Art und Weise anspreche, ohne die Menschen zu verletzen, ja? Und kann dann sagen, okay, es könnte sein, dass ich da vielleicht doch darauf höre, was mir da gefeedbackt wird über die Gesichter. Viele übersehen das bewusst. Es wird so tabuisiert, nach dem Motto, ja, ist doch egal, was ich da sehe, und wundern sich, dass die Menschen irgendwann mal so einen kleinen Rachezug machen und sich verabschieden, weil sie nicht gesehen werden. Menschen wollen gesehen werden. Auch das Unangenehme will gesehen werden, weil das Thema Emotionen ist auch super spannend. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier meine Zeit nicht überstrapaziere, Klaus. Es geht darum, dass Emotionen grundsätzlich richtungsweisend sind. Wenn wir sagen, das sind unangenehme Emotionen, dann weiß ich immer, wenn ich in ein Gesicht meines Gegenübers schaue und ich sehe eine unangenehme Emotion, das heißt die Parameter einer bestimmten Emotion, dann weiß ich, was die Person gerade intern an Bedürfnissen nicht befriedigt bekommt. Und jetzt kann ich entscheiden, will ich jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass Klarheit da herrscht, weil Menschen Angst zeigen, ist das oft so, dass ich nicht klar genug kommuniziere und sie aber eben aufgrund des Status sich vielleicht nicht trauen zu fragen. Und wenn ich dann Angst sehe, dann könnte ich sagen, aha, wenn Angst im Gesicht da ist, ist oft das Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt. Also kann ich hier Strukturen und Klarheit schaffen. Also es liegt an mir. Umso mehr ich weiß, desto besser kann ich führen und desto besser kann ich darauf eingehen. Also für mich ist das A und O des Miteinanders.
Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
Ich drehe mal gerade das Rad zurück. Mir ist da eben schon so ein Gedanke in den Hinterkopf gekommen, den muss ich jetzt mal loswerden. Wenn ich jetzt Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis bin und ich weiß, mein Chef war bei der Isabella, der hat jetzt gelernt, Mimiken zu lesen. Kennst du da Reaktionen, dass dann auch die anderen sagen so, ich weiß gar nicht, finde ich das gut oder fühle ich mich jetzt beobachtet? Mache ich jetzt nur noch versteinerte Miene, damit man mich nicht erkennt?
Es gibt von A bis Z alles Mögliche an Reaktion. Es gibt Menschen, die zu mir kommen und sagen, aber bitte mach keine Fotos, weil es darf keiner sehen, dass ich hier bin. Auch das kommt vor. So, dann gibt es Menschen, die zu mir kommen und sagen, oh, ich finde das total super und ich werde mir das Zertifikat in meinem Büro aufhängen, damit keiner mehr auf den Gedanken kommt, dass sie mich noch anlügen können. Dann gibt es Menschen... Ja, das ist schön, ne? Und dann gibt's Menschen, die zu mir kommen und sagen, okay, ich komme hier hin, weil ich andere besser verstehen will, weil ich tatsächlich den Umgang mit meinen Mitmenschen verbessern will, weil ich merke, ich komme nicht weiter. Und es gibt Menschen, die mich vorher anrufen, mir diese Frage stellen und ich ihnen dann anbiete, dass wir vielleicht mit dem ganzen Team so eine ganz, ganz kurze Einheit machen, damit die Menschen verstehen, dass wir hier auf etwas einzahlen, was ein großartiges Kommunikationsinstrument ist, was allen hilft, schneller und besser miteinander zu agieren.
Sollte ja generell, glaube ich, also für alle, die jetzt hier zuhören und sagen, klingt nach einer tollen Idee, jetzt glaube ich nicht, dass ihr so seid wie der oder diejenige, die sagt, ich hänge die Urkunde dahin und dann sage ich so, mich lügt niemand mehr an. Das wäre jetzt vielleicht die Dimension der Empathie, die für mich auf der anderen Seite wäre. Ja, aber der Rat muss ja eigentlich sein, wenn ihr so etwas macht, ich denke auch, es ist ein tolles Zeichen zu sagen, ich möchte mich verändern. Und ich möchte mich ja verändern, damit wir alle ein besseres Miteinander haben. Also der Rat, Isabella, das Team sofort mitzunehmen und zumindest zu erklären, was getan wird, warum. Und idealerweise, weiß ich nicht, vielleicht mit einem kleinen Videocall mit dir. Und schon ist das Thema gelöst.
Ja, muss aber nicht sein. Es gibt auch ganz viele Menschen, die so zu mir kommen, die sagen, ich will an mir arbeiten, und die verändern peu à peu ihre Kommunikation. Und das Team merkt, dass etwas besser ist und muss gar nicht wissen, warum. Auch das ist in Ordnung. Mir geht es immer darum, welche Haltung habe ich, wenn ich mich mit dem Thema befasse. Und mir ist es natürlich immer am Herzen, wenn die Menschen mit einer wohlwollenden Haltung kommen und sagen, hey, ich weiß, dass ich zwischendurch etwas nicht sehe. Ich habe zwischendurch Konflikte und ich möchte einfach derjenige sein, der sie selber löst. Ich will keinen Externen jetzt reinholen, ich will das selber machen. Dann musst du dich natürlich mit dir selbst beschäftigen und gucken, wie machst du das? Weil auch Zahnärzte werden nicht geboren als Zahnärzte. Wenn du überlegst, wie lange muss ich lernen, bis ich wirklich guter Zahnarzt bin? Und dann muss ich auch noch 2 Jahre mitlaufen und gucken, wie die anderen das machen, damit ich richtig gut bin in dem, was ich tue. Und das Thema Fügung und emotionale Intelligenz, auch das sind Fähigkeiten, die ich lernen darf und kann. Ich muss nur entscheiden, ob ich sie in meinem Portfolio haben möchte. Und wie gesagt, ich finde, für die Zukunft müssen wir sie alle haben. Es ist so ein bisschen wie Lesen.
Du hast wunderbar die Frage, die ich dir jetzt stellen wollte, im Grunde genommen schon beantwortet, was ich nämlich konkret tun kann, wenn ich merke, das Bedürfnis ist da. Ich drehe es jetzt nochmal rum. Woran merke ich denn als Führungskraft, dass ich da definitiv Defizite habe? Woran merke ich, dass es klug wäre, an diesem Thema zu arbeiten?
Einerseits daran, dass mich vieles triggert und ich das Gefühl habe, ich kann das nicht erklären. Ich bin ständig aufgeregt und ich verstehe nicht, warum Menschen Dinge tun. Ja? Also es geht mir gar nicht in den Kopf, warum die das tun, und ich rege mich darüber auf. Das ist so vielleicht so der erste Punkt zu sagen, aha, da könnte ich mal schauen. Dann eben, wenn ich merke, dass die Stimmung, und das merken viele, oder es wird mir zugetragen, dass vielleicht die Stimmung nicht so besonders ist oder dass sie gerade kippt oder dass wir viele Streitigkeiten haben oder dass meine Kollegen ständig gestresst sind. Viele Menschen wissen gar nicht, wie stark ihr Einfluss auf das Wohlbefinden anderer ist. Das heißt, ein Zahnarzt kann natürlich den Stress der Patienten übernehmen. Es kann aber auch sein, dass die Kolleginnen den Stress des Arztes oder der Ärztin übernehmen. Also es gibt ja immer systemisch ganz, ganz viele Wirkungspunkte, und da kann ich auch drauf achten. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe da einen super Kurs gemacht zum Thema Verkaufen, und am Ende des Tages kriege ich doch, ich sage jetzt mal ein banales Beispiel, meine Implantate nicht an den Mann gebracht. Warum? Also das wäre schon durchaus auch ein Punkt zu sagen, ich gucke da mal drauf, wie emotional intelligent bin ich.
Also hilft emotionale Intelligenz durchaus auch beim Verkaufen, weil ich in der Lage bin, ich möchte jetzt nicht aus der Sicht eines knallharten Verkäufers sprechen, obwohl natürlich wird in Zahnarztpraxen verkauft. Wenn man nicht verkauft, kann man kein Geld verdienen. Aber ich habe ein anderes Instrumentarium, um meine Patienten besser zu verstehen, damit auch ihre Bedürfnisse besser aufzunehmen und sie damit auch ganz anders, beispielsweise in so ein Thema Zahnimplantate, Kiefer ohne Zähne, ein Leben ohne Zähne, kann ich sie da ganz anders reinführen?
Absolut, absolut. Und das kann man tatsächlich sogar messen. Also wir haben mit 2 Unternehmen gearbeitet, die jetzt aus einem anderen Bereich kamen, wo die Verkäufer eben geschult wurden in emotionale Intelligenz. Die haben am Ende des Tages 13% mehr Umsatz im Durchschnitt gemacht. Das ist eine ganze Menge, wenn man das hochrechnet. Vielleicht schon mal ein Tipp für alle, die jetzt sagen, okay, worauf achte ich denn da? Also es gibt 4 Grundbedürfnisse uns Menschen, die wir alle innen haben, nur sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn ich darauf achte, welches Grundbedürfnis möglicherweise mein Patient mitbringt und das ansprechen kann, dann bin ich quasi mit ihm in einer Einheit und er fühlt sich verstanden. Also wir haben dieses Bedürfnis nach Harmonie, nach Geborgenheit. Wir haben das Bedürfnis nach Ordnung und Struktur. Wir haben auch das Bedürfnis nach Durchsetzungsvermögen. Und wir haben das Bedürfnis nach Freude. Und wenn ich diese 4 Bedürfnisse kenne und weiß, wie sie sich in der Kommunikation verbal wie nonverbal äußern und sie anspreche, dann werde ich sehr wahrscheinlich wirklich den Menschen so abholen, dass er sagt, genau das ist es. Mir geht es tatsächlich tatsächlich darum. Die einen werden sagen, ich will diese Zähne haben, weil ich wieder lächeln möchte, weil ich wieder Lebensfreude haben will. Die anderen, denen vielleicht ganz andere Sachen wichtig sind, werden sagen, ich will sie aus einem anderen Grund haben. Wenn ich das benennen kann, weil ich das sehe, bin ich da auch viel leichter. Und manche Menschen können dann auch schneller verkaufen, weil wenn sie jetzt die Emotionen anderer gut erkennen. Also echte Freude, Klaus. Ne? Wir beide gucken uns an, echte Freude. Wenn du mir was verkaufen willst und siehst bei mir echte Freude, dann weißt du, so Isabella, alles klar, wunderbar, wir machen's, ja?
Ich kann dir direkt den Höchstpreis nennen.
Genau.
Geht.
Genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel da unsicher bin und selber vielleicht in meinem Kopf denke, ah, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dann rede ich weiter und rede weiter und versuche noch neue Argumente reinzubringen und dann verliere ich möglicherweise wieder die Begeisterung. Und all das zu sehen, ich finde das sehr wertvoll.
Also ein sehr vielseitig einsetzbares Instrument. Was passiert, wenn ich auf einmal merke, in meinem Team stimmt's nicht? Irgendwas knirscht hier, irgendwas funktioniert hier nicht. Gibt's da so, also außer tief durchatmen, zu meditieren, resilient zu sein und sich einfach mal wieder runterzuholen und zu sagen, okay, jetzt mal in Ruhe eine Lösung finden, gibt's da so ein, ich sag mal, ja, so einen emotionalen Notfallkoffer, wo du sagst, okay, pass mal auf, mach die ein, zwei, drei Dinge, dann hast du zumindest erstmal Klarheit, Ruhe oder wie auch immer, oder ist dafür dieser Prozess einfach zu komplex?
Miteinander reden. Wir hören oft einander nicht zu und wir bewerten und interpretieren aus unserer Welt heraus. Und sich Zeit zu nehmen für die anderen. Es gibt zum Beispiel ganz viele Teams, die darauf achten, dass sie so eine Art Check-in machen. Check-in heißt, wenn ich merke, dass in meinem Team irgendwas brodelt, dass ich eine schlaue Frage stelle und die Frage so formuliere, dass die Menschen mir quasi ihre Bedenken äußern dürfen in einer Runde. Und dann bin ich in der Verantwortung, damit zu arbeiten, weil als Führungskraft bin ich ja schon in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ich einen Rahmen schaffe, in dem Menschen auch das abrufen können, wofür ich sie bezahle. Ja? Und das zwischendurch mal abfragen, sich die Zeit nehmen, das finde ich ein sehr, sehr wertvolles Tool. Oft reden wir nicht miteinander, weil es so stressig ist. Und wenn wir miteinander reden, haben wir vielleicht nicht die richtigen Fragen gestellt. Sich ein paar Gedanken zu machen, wie ich das rausfinde, ist sehr klug.
Ist das vielleicht auch einer der größten Fehler, wenn es darum geht, beispielsweise neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einzustellen? Wir hören ja ganz oft, gerade in der heutigen Zeit, ja, wir machen viel Recruiting und Employer Branding und es dreht sich eigentlich alles irgendwie um das Thema, wie bekomme ich Personal? Emotionale Intelligenz als Mittel, um schon im Bewerbungsgespräch, im ersten Kontakt zu erkennen, passt das oder passt das nicht? Du nickst. Also ich sehe sie ja gerade, ich sehe, wie Isabella sehr heftig nickt. Also das ist dann auch ein Instrumentarium, was man dort sehr konkret einsetzen kann?
Absolut. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr empfehle. Also erstens verstehe ich, welche Bedürfnisse die Bewerber mitbringen. Zweitens kann ich klar in richtigen Botschaften meine Erwartungshaltung auch formulieren. Wie oft machen Menschen sich ein Bild über eine Arbeit, die sie anfangen und dann nach 2-3 Wochen total enttäuscht sind und sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und da fängt das schon an. Die Menschen kommen super motiviert zur Arbeit, haben ihre Vorstellung von dem. Und vielleicht treffen sie auf ein Team, was eben super gestresst ist. Oder ich habe vielleicht ein oder zwei Kolleginnen im Team, die eben das Thema emotionale Intelligenz noch gar nicht so für sich entdeckt haben. Und die noch sehr, sehr schnell in Vorurteilen sind, in Beschimpfungen sind, in Sätzen wie, Mensch, schon wieder falsch gemacht. Ja. Und dann wird jemand sehr, sehr schnell entmotiviert. Und das ist so schade.
Aber das heißt, ich kann schon im Bewerbungsgespräch als empathischer Mensch, als emotionaler Mensch schon spüren und herausfinden, mit wem habe ich es da zu tun und wie muss ich auf den oder die später auch aufpassen und reagieren, dass das ein vernünftiger Weg miteinander wird? Meintest du das damit?
Absolut. Das ist das eine. Das andere ist vielleicht, wenn ich Gesichter lesen kann, sehe ich natürlich, und das ist vielleicht jetzt meine andere Seite der Medaille, die aber sehr nützlich ist. Ich sehe natürlich, wenn Menschen mir etwas sagen, ob die Mimik zu dem Gesagten kongruent ist. Und das sind für mich auch sehr, sehr wichtige Hinweise, weil auch Bewerber haben nicht immer die, du weißt, was ich meine, ja, man hat ja nicht unbedingt alles sofort so parat und möchte alles sagen. Und manchmal ist es hilfreich, einfach mal ins Gesicht zu schauen. Und da erfahre ich auch sehr, sehr viel, was nicht gesagt wird. Mir hilft das zum Beispiel sehr.
wenn ich jetzt Wert darauf lege, Menschen einzustellen, die zu mir passen. Also ich sage jetzt, ich bin emotional, empathisch, ich bin offen, ich möchte Menschen sehen und gesehen werden und ich möchte auch genau solche Menschen in meinem Team haben. Worauf muss ich da achten? Also gibt's da so bestimmte Fragen, die man stellen kann, bestimmte Reaktionen, auf die man achten kann, weil oft ist es ja der erste Kontakt, man kennt den Menschen nicht, aber man muss relativ schnell die Entscheidung treffen, stelle ich die ein? Worauf würdest du da achten oder kannst du mal so 2, 3 kleine emotional Hacks geben, wo man sagt so, ja, es gibt so ein paar Tricks und vielleicht auch Anzeichen, die klar machen, wenn jemand so reagiert, dann könnte das passen. Es sei denn natürlich, ist ein Top-Schauspieler, dann haben wir verloren.
Das sowieso. Ich glaube, im ersten Punkt müssen wir uns darüber klar sein, was möchten wir denn eigentlich haben. Wir schreiben oft eine Stellenanzeige und machen uns gar keine Gedanken darum, wer wir eigentlich sind und was wir wollen. Wenn wir klar sind, wenn wir unsere Werte kennen, wenn wir wissen, was ist jetzt noch vielleicht an Fähigkeiten, an Persönlichkeiten, die im Team fehlen, die ich mir hier wünsche, dann kann ich dementsprechend auch Fragen stellen, um das rauszufinden. Nicht alle Menschen, also wir machen zum Beispiel sehr oft mit Unternehmen so Profile, in denen drinsteht, das sind jetzt die Fähigkeiten oder die Kompetenzen, die das Unternehmen braucht. Und nicht an jeder Stelle muss es die gleichen Kompetenzen geben. Wenn zum Beispiel jemand am Telefon ist oder am Empfang, dann erwarte ich vielleicht eine höhere Kompetenz in Kommunikation als bei jemand, der möglicherweise die Abrechnung macht. Der muss vielleicht nur mit dem Team kommunizieren oder bei dem erwarte ich eher mehr analytisches Denken. Und wenn ich darüber mir im Klaren bin, stelle ich natürlich die entsprechenden Fragen. Das ist das eine, aber auch Werte und Persönlichkeit. Ich habe bei unterschiedlichen Erwartungen, kann ich die richtigen Fragen stellen. Jetzt müssten wir natürlich gucken, was will ich persönlich? Und dann kann ich die richtigen Fragen stellen. Und ich kann das sehr, sehr schnell erkennen, wenn Menschen überrascht sind, wenn ich eine Frage gestellt habe, dann Überraschung kommt. Ja, damit haben sie vielleicht nicht gerechnet. Oder wenn Menschen mir etwas erklären und dabei ich eben ganz viele nervöse Anzeichen machen, dann, also ich kann aus der Körpersprache so, so viel lesen, wenn ich den beherrsche. Also, was soll ich sagen? Machen.
Ja, machen und sich damit beschäftigen. Das denke ich immer, gerade wenn wir jetzt nochmal bei diesem Thema der neuen Mitarbeiter bleiben, gerade diese erste Phase, wir nennen es ja immer so schön Onboarding, diese ersten Tage, Wochen, Monate, wo Menschen da sind, ist das die wichtigste Phase, um solche Themen einzusetzen? Oder sagst du, naja, es bringt auch nichts, wenn ich jetzt da 3 Monate drauf achte und alles ist schön und dann verliere ich das wieder? Eigentlich muss es ja eine dauerhafte Einstellung sein.
Absolut. Die Haltung, dass Menschen wichtig sind, müsste die Grundhaltung sein, um überhaupt damit zu arbeiten. Emotionale Intelligenz ist aber eine Fähigkeit. Das sind viele Fähigkeiten, die ich trainieren kann. Und ich glaube, dass Teams, die grundsätzlich sich damit beschäftigen, regelmäßig trainieren, in Austausch gehen, Perspektiven wechseln, ganz anders miteinander umgehen. Und du merkst es sofort, wenn du in eine Praxis reinkommst, wo wirklich keine Reibung, sondern wo wirklich so es fließt, dann merkt man das. Und da, wo es reibt, merkt man das auch. Und das sind manchmal ganz kleine Interventionen. Wenn ich neu irgendwo bin, wie werde ich abgeholt? Wie viel Mühe gibt man sich, um mir vorzustellen, was brauchen all die anderen Kollegen, damit ich gut mit ihnen arbeite? Ganz kleine Workshops wirklich, in denen Menschen sich vorstellen. Wir nennen das halt so eine Waschzettelübung, ja? Jeder schreibt auf, was ist mir wichtig? Wie kann ich mich wohlfühlen? Was brauche ich, damit du mit mir gut kommunizieren kannst? Wann solltest du mich in Ruhe lassen? Wann kannst du mich ansprechen? Also auch diese kleinen Sachen, die für neue Leute so wichtig sind, damit sie sich orientieren können. Wenn ich das einmal mit meinem Team erstelle, das dauert vielleicht 1 Stunde, die wir alle investieren. Aber jeder hat seinen Waschzettel irgendwo versteckt und wenn Neuen kommen, kann ich ihm das zeigen und kann sagen, hör mal, das bin ich. Und jetzt schau mal, was brauchst du, damit wir gut miteinander auskommen, wenn wir uns so zeigen. Weißt du, was dann passiert? Die Masken, die wir sonst immer auf der Arbeit aufsetzen, wenn wir arbeiten gehen, haben wir alle so eine Maske, die der Rolle entspricht. Und wenn wir die immer mehr reduzieren und uns immer mehr zeigen mit dem, was wir brauchen, dann können wir viel einfacher miteinander interagieren. Und dann entsteht so etwas wie psychologische Sicherheit, weil wir auch Fehler machen können, weil wir uns kennen, können wir uns das verzeihen. Und nicht nur psychologische Sicherheit, sondern auch Vertrauen. Und all das baut aufeinander auf, hat damit zu tun, dass ich die Bereitschaft habe, mich zu zeigen und die Bereitschaft habe, auch mich auf andere einzulassen, es zu lesen.
Ich war vor ein paar Wochen auf dem Deutschen Ausbildungsforum. Sehr spannende Veranstaltung mit tollen Themen. Natürlich viele, viele Themen, klar, rund um Gen Z, Gen Alpha, junge Menschen. Wie ist es eigentlich so, emotionale Intelligenz und das Alter, wenn ich dann so einen 15-Jährigen, eine 16-Jährige vor mir habe? Ist emotionale Intelligenz gegeben? Ist das da? Muss man das nur finden? Also, weil wir hören natürlich immer, gerade die jungen Menschen, ja, die wollen wahrgenommen werden, die wollen gesehen werden, die haben Bedürfnisse, die wollen sie äußern dürfen und sie wollen verstanden werden. Ich glaube, dass in dem Alter viele, viele Menschen noch über viel mehr emotionale Intelligenz verfügen und die auch spielen. Ist sowas angeboren? Geht das verloren? Also was sagt da die Wissenschaft? Was sagst du?
Wunderschöne Frage. Ich habe zwischendurch mal meine Trauer im Gesicht gezeigt. Du hast es wahrscheinlich gesehen, weil es ist tatsächlich so, dass die jungen Menschen heute um 40% weniger Empathie zeigen als noch vor 20 Jahren. Das sind so gerade die Studien, die draußen sind. Das Thema ist, dass wir bis zu einem bestimmten Alter von 14, manche sagen bis 21 Jahren, unsere Persönlichkeit ausbauen. Und umso mehr Interaktion mit anderen Menschen wir erfahren, desto eher können wir uns in emotionaler Intelligenz üben. Ja, weil emotionale Intelligenz heißt, ich weiß, in welcher Situation ich wie reagieren muss. Habe ich wenig Berührung mit Menschen, fehlt mir natürlich dieser Brand, diese Möglichkeit, dieses Repertoire, was mache ich denn in welchen Situationen? Deswegen sind viele Menschen, junge Menschen, oft verloren. Sie wissen manchmal nicht, was sie tun müssen und haben auch keine Orientierung. Diese Spiegelneuronen, die uns angeboren sind, die uns helfen, uns an anderen zu versetzen, zu messen, wie andere Menschen sich fühlen, die sind bis zu den ersten 3 Lebensjahren in der Entwicklung. Wenn ich da wenig Gesichter, wenig Interaktion mit Menschen habe und vielmehr 2D-Gesichter, du weißt, was ich meine, so Fernsehen und Tablet und, geht das verloren. Und unsere Gesellschaft entwickelt sich leider Gottes in dieses Cocooning, in dieses jeder für sich und wenig Interaktion. Dadurch sind wir diejenigen, die draußen sind, verpflichtet, glaube ich, es ist wirklich so meine Botschaft, miteinander in Interaktion zu gehen und die emotionale Intelligenz vorzuleben, sonst geht das wirklich verloren. Und dann können die Maschinen uns führen und das möchte ich nicht zulassen.
Also empfehlen wir ganz selbstverständlich auch Führungskräften in der Zahnarztpraxis, die mit jungen Menschen zu tun haben, lernt auch bitte selber wieder, diese jungen Menschen in die emotionale Intelligenz zurückzuholen, aus ihrem Kokon zu holen, weil irgendwo, es ist ja da. Ich gehe ja eher davon aus, wenn du sagst, gut, das ist verloren gegangen über die 20 Jahre, da wird es Studien geben, das ist alles belegt, das wird Gründe haben, aber das heißt ja nicht, dass die Empathie und die emotionale Intelligenz verschwunden ist, sie ist nur irgendwo eingekapselt, kann man die wieder rausholen? Ist das auch Führungsaufgabe, so etwas zu tun?
Das muss ich entscheiden als Führungskraft. Viele Unternehmen sagen, ja, das ist die Aufgabe der Führungskraft. Ich wäre auch ein großer Fan davon, wenn Führungskräfte sich damit beschäftigen und das als Vorbild leben. Weil ich glaube, es geht nur über Vorbildfunktionen. Tatsächlich kann man das lernen. All diese Fähigkeiten, die wir in Unternehmen leben und trainieren. Es lässt sich alles steigern und das ist das Schöne daran. Ja, wir kommen mit einem gewissen Satz Empathie zur Welt, bis auf vielleicht einen Hauch von Menschen, die eben aufgrund von Verletzungen des Gehirns oder wie auch immer eben nicht empathisch sein können. Aber grundsätzlich haben wir das alle und wir können es steigern bis ins hohe Lebensalter. Und das finde ich so schön, weil den IQ, den kannst du nicht so steigern. Der ist ziemlich stabil. Aber mit der emotionalen Intelligenz kann ich bis ins hohe Alter arbeiten. Und wir wissen mittlerweile, dass Menschen, die sich damit beschäftigen, langfristig immer erfolgreicher sind als die, die einen hohen IQ haben.
Hängt das vielleicht sogar miteinander zusammen? Oder? Also ist vielleicht, es ist wirklich so eine ganz, so eine laienhafte Frage. Intelligenz kann Emotionen im Weg stehen, aber ich glaube, das ist nicht eine Konsequenz, die daraus folgt. Oder hängt das irgendwie zusammen? Gibt es da Studien, gibt es da Erkenntnisse?
Spannende Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir davon ausgehen, dass Menschen, die eine hohe emotionale Intelligenz und einen guten IQ haben, diejenigen sind, die sich am besten auf dem Parkett der Gesellschaftlichkeit bewegen. Weil du brauchst natürlich für viele Emotionen auch eine gute Artikulation. Du brauchst schon eine gute Kognition, um Dinge zu sehen, zu erkennen. Umso intelligenter du bist, desto empathisch intelligenter kannst du sein. Du musst dich nur darauf einlassen. Und wir wissen zum Beispiel, dass ganz viele Menschen, die sehr berühmt geworden sind aufgrund ihrer Intelligenz, durchaus in der Schule vielleicht gar nicht so gut waren, ne? Die ein-, zweimal sitzen geblieben sind und die aber eine viel höhere emotionale Intelligenz auch dadurch entwickelt haben und am Ende diese beiden Fähigkeiten verbinden könnten und großartig geworden sind. Ich glaube, dass beides wichtig ist.
Ja, ich frage deshalb einfach auch so aus eigener Erfahrung, weil ich kenne aus meinem langen Leben wirklich viele, viele, ja, man würde heute sagen, einfache Menschen, ja, die keine mittlere Reife haben, die nicht studiert haben, die vielleicht auch die 7 Weltwunder der Neuzeit nicht in 3 Sekunden aufsagen könnten, die aber herzensgut sind, die unfassbar treu sind, die loyal sind, auf die man sich verlassen konnte. Das ist doch genauso eine emotionale Intelligenz. Also die beiden Begriffe Intelligenz, die hängen doch eigentlich damit nicht miteinander zusammen.
Das ist ein super Beispiel. Ich kenne auch so viele von diesen wundervollen Menschen. Die sind oft in der emotionalen Empathie jedoch gefangen. Weißt du, die emotionale Empathie ist die, ich fühle so stark mit dir mit. Ich bin so ein guter Mensch. Ich möchte, dass es dir gut geht, dass ich mich selber verliere. Menschen, die in dem Bereich emotionaler Intelligenz auch stark ausgeprägt sind, sind die, die auch ihre Grenzen kennen, die sich für sich selbst auch interessieren, die sich auch um sich kümmern, um auszugleichen und oft dadurch ein bisschen gesünder am Ende des Tages sein können. Weißt du, was ich meine? Also diese viele, viele gute Menschen werden am Ende ausgenutzt. Viele, viele gute Menschen kümmern sich viel mehr um andere als um sich selbst. Und das ist natürlich eine ganz hohe emotionale Empathie. Nur die Frage ist, ob das eine hohe emotionale Intelligenz ist, weil die braucht auch noch eine Selbstwahrnehmung und Selbstregulation. Also hohe emotionale Empathie heißt nicht hohe emotionale Intelligenz. Das sind zwei unterschiedliche Faktoren.
Ja, ja, ja. Aber intelligent klingt für mich dann, wenn ich Menschen eben nicht nach Noten, nicht nach Zeugnissen beurteile. Das ist dann jetzt auch meine letzte Frage in Richtung Personal, weil dadurch kann ja durchaus sein, ich meine, ich verstehe das. Jemand, der Personal entscheidet, der muss ja erstmal einen Anhaltspunkt haben, bevor er den Menschen kennenlernt. Ja, nein, beschäftige ich mich mit dem weiter oder nein. Aber dadurch können uns doch unter Umständen ganz wertvolle Menschen, wertvolle Teammitglieder, die wunderbar zu uns passen würden, aber die es in der Schule einfach nicht gepackt haben, warum auch immer, können uns da durch die Lappen gehen. Wie kann man sowas verhindern? Kann man sowas auch trainieren, das zu spüren, dass ich da vielleicht jemanden, weil ich habe ihn ja nicht vor mir sitzen. Ich lese ein Zeugnis und lese vielleicht eine Bewerbung. Gut, die kann dann die KI geschrieben haben, dann liest sie sich vielleicht nicht ganz so fehlerhaft. Aber dann habe ich da was vor und denke ich eigentlich, nee, so rational würde ich sagen, abgelehnt. Aber emotional würde ich sagen, lass mich mit dem sprechen. Kann man das auch trainieren, so zu sein?
Das ist eine Haltung. Das ist die Haltung. Und meine Haltung ist es immer. Ich liebe Menschen, die viel mehr im Leben gesehen haben als nur eins. Ja. Und ich glaube, umso mehr wir Menschen eine Chance geben, die halt einen ganz bunten, spannenden Lebenslauf mitbringen, desto mehr Kompetenzen holen wir uns ins Haus. Das ist meine persönliche Meinung. Das empfehle ich auch jedem. Ein hoher emotionaler Quotient ist immer besser als ein hoher IQ. Wie viele Fachidioten kennen wir alle? Und das möchte ich nicht böse verstanden wissen, aber viele Menschen, die einen ganz hohen IQ haben, aber eben keine Beziehung aufbauen können. Früher, also ich sage jetzt mal was ganz Böses, das kannst du vielleicht ausschneiden. Früher hat man gesagt, die wohnen noch bei Mama, ja, weil sie eben noch nicht so in die Zwischenmenschlichkeit reingehen können, weil sie das nicht können, aber dafür unglaublich intelligent sind. Jedes Unternehmen trifft eine Entscheidung, wie der Prozess des Recruitings läuft. Und es gibt Unternehmen, die sagen, wir achten nur auf die Noten. Ich glaube, da verschenkt man 50% des Potenzials, mindestens. Deswegen wäre meine Empfehlung, gebt den Menschen eine Chance. Auf jeden Fall.
Und selbstverständlich werden wir das nicht rausschneiden. Wir schneiden nichts hier raus. Auch jetzt das, was am Ende kommt, liebe Isabella, weil ich möchte auch ganz konkret nochmal von dir wissen, was bietest du denn an? Also wenn jetzt jemand sagt, ich finde es spannend, ich möchte das lernen, ich möchte das kennenlernen, ich möchte mich kennenlernen und jemand sagt, gut, dann rufe ich jetzt mal die Isabella an oder schreibe ihr, was für Themen hast du dann in deinem Portfolio, um Menschen bei diesem Thema nach vorne zu bringen?
Wir machen 5 Bausteine und vielleicht so die einfachsten Sachen, die bei uns wirklich immer sehr, sehr spannend sind, eben das Mimiklesen. Das sind Seminare von 2 Tagen, wo ich anfange, die Mimik anderer Menschen zu lesen, mich mit Emotionen überhaupt auseinanderzusetzen. Und dann kann ich für mich entscheiden, ob ich das Thema Emotionen interessant für mich finde oder nicht. Ich habe zum Beispiel sehr viele Zahnärzte schon in meinem EQ-Profiler-Ausbildung drin gehabt. Das ist was anderes. Das sind so 4 Tage Ausbildung, wo wir wirklich alle Bereiche der emotionalen Intelligenz uns anschauen, bis zu dem empathischen Kommunizieren. Also wie gehe ich auch mit Konflikten eben empathisch um? Das ist so ein Rundum-Programm, das machen wir auch regelmäßig. Wir haben natürlich ein Mentoring-Programm für Führungskräfte, die wir ein halbes Jahr begleiten. Das ist schon ziemlich intensiv, weil man so in der Peer-Group ist und sich dann tatsächlich mit den aktuellen Herausforderungen beschäftigt. Ich finde das sehr, sehr gut, weil man zwischendurch immer Möglichkeiten hat, Dinge auszuprobieren, beim nächsten Mal zu reflektieren, zu schauen, was ist gut gelaufen, was nicht. Das ist so eine Art Gruppencoaching. Das ist sehr schön. Ja, dann gibt es natürlich die 1:1 Arbeiten mit Praxisinhabern, dass man wirklich sagt, okay, erstmal schauen, was möchte ich denn selber? Und dann entstehen oft eben ganz individuelle Beratungsaufträge für uns daraus.
Wie unterscheidet sich das jetzt von den klassischen Kommunikationstrainings? Also ich sag mal, wenn man jetzt ChatGPT oder eine andere KI fragen würde, was für Möglichkeiten gibt es, sich auf dem Thema weiterzubilden, dann würde man sehr wahrscheinlich Hunderte oder Tausende von Trainings, von Modellen, von Konzepten finden. Wenn ich dich jetzt frage so, aber Isabella, was macht das, was du machst? Also außer natürlich, dass du es machst. Was ist das Besondere daran?
Das Besondere daran ist tatsächlich, dass wir alles, was wir tun, mit dem Thema Emotionen verbinden. Also die Modelle, mit denen wir uns befassen, die Führung erklären, da gibt es immer die Erklärung dazu, welche Emotionen löst das aus, was macht das mit deinen Mitarbeitenden, wie kannst du die emotional abholen. Also alles, was bei uns passiert, passiert in Richtung, welche Emotionen macht das. Tatsächlich auch jedes Wort, was du sagst, löst in deinem Gehirn unterschiedliche Botenstoffe aus. Ich muss als Führungskraft mir gut überlegen, welchen Wortschatz ich benutze. Will ich Oxytocin im Gehirn meiner Mitmenschen auslösen oder sorge ich dafür, dass sie ständig Cortisol produzieren und immer unter Stress stehen? Ja? Also das alles hat mit dem zu tun, was wir machen. Wir sind immer in Emotionen. Alles, was wir tun, hat mit Emotionen zu tun. Ja.
Wenn jetzt jemand sagt, finde ich spannend, möchte ich machen. Ich möchte jetzt mit Isabella mal reden. Was ist da der beste Weg? Sollte man sich dann vorher schon mit ein paar Dingen beschäftigt haben oder einfach mal eine Mail schreiben, einfach mal Kontakt aufnehmen, einfach mal anrufen? Was ist dir auch am liebsten, wenn jetzt jemand wirklich sagt, doch, ich möchte das Thema angehen?
Anrufen ist schlecht, da ich meistens von Montag bis Freitag...
Das weiß ich aus Erfahrung übrigens.
Übrigens danke, dass wir das hier an einem Samstag machen dürfen. Vielen Dank. Anrufen ist schlecht. Man kann mir schreiben, man kann mich auch anrufen. Meine Kollegin geht dann auch immer ans Telefon. Nur leider kann sie nicht die Fragen implizit so beantworten, wie ich sie vielleicht beantworten würde. Schreiben ist super. Man kann mir immer schreiben und ich antworte meistens so innerhalb von 2 Tagen. Also ich antworte auch leider nicht immer am selben Tag, weil ich halt unglaublich viel unterwegs bin. Aber ich bemühe mich innerhalb von 2 Tagen immer zu antworten. Und ich beantworte auch jede Frage, die mir gestellt wird.
Das weiß ich, wenn auch nicht immer am selben Tag. Und Isabella, weißt du, warum wir diesen Podcast selbstverständlich auch an einem sonnigen, also bei mir an der Nordsee scheint die Sonne wirklich vom Himmel. Weißt du, warum wir das an einem Samstag aufgenommen haben?
Du sagst es mir jetzt.
Weil es mir wichtig war.
Vielen Dank.
Das ist der Grund. Und jetzt habe ich noch eine Bitte zum Schluss. Wir machen keine großartige Zusammenfassung, aber... Wenn ich oder jemand anderer sagt, ab morgen möchte ich emotionaler sein, ab morgen möchte ich emotionale Intelligenz einsetzen, was ist dein Lifehack, wie mache ich das, gib mir diesen einen Tipp, sag so, wenn du mich dann anrufst, kann ich sagen, Klaus, du hast die Hälfte des Weges schon hinter dir.
Vielleicht das Einfachste, was du machen kannst, und das machen wir alle gerne. Ich hatte letztens jemand im Coaching, der sagte, ach, soll ich dann rausgehen und lästern? Ach nein, geh raus, beobachte Menschen. Geh raus, setz dich irgendwo auf die Bank, setz dich in ein Café, beobachte Menschen und fühle dich in sie hinein. Du siehst Menschen, die so völlig anders sind als du. Überlege, was diese Menschen gerade denken, warum sie gerade diesen Gang wählen, wo sie möglicherweise hingehen, was sie beruflich machen. Schärfe deine Sinne und versuche herauszufinden, wer sie sind. Das finde ich, das ist eine ganz super schöne, spannende Übung, die die Wahrnehmung durchaus wieder wach macht. Und dann ist es so, dass wir manchmal bei anderen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch so unachtsam sind mit ihrer Körpersprache. Meine erste Empfehlung ist immer, schau dir mal eine Kollegin oder Kollegen intensiver mal einen Tag an. Beobachte, in welchen Situationen ist er nervös. Was macht denn da seine Körpersprache? Ja? Was ist seine Lieblingsmimik? Also lacht er oft oder ist er eher angestrengt oder konzentriert er sich stark? Was ist so die Baseline der Person? Das finde ich immer ganz schön, so jeden Tag 5 Minuten zu trainieren. Oder Fernseher anschalten, den Ton ausschalten und beobachten, was gerade stattfindet und sich fragen. Also bei YouTube kann man das super machen, weil dann kann man mal zurückgehen und überprüfen, ob man tatsächlich selber erkannt hatte, was diese zwei Menschen gerade miteinander besprechen anhand der Körpersprache. Das finde ich eine sehr schöne Anfangsübung.
Das ist spannend, ja. Da bin ich vielleicht noch gar nicht drauf gekommen, aber ich mache das ja auch in der Form nicht beruflich. Nehme aber mit, wahrnehmen ist einer der absoluten Schlüsselbegriffe. Isabella, ich bedanke mich recht herzlich und jetzt no jokes with names. Ich bedanke mich für diese tolle Stunde, ein bisschen mehr. Ich hätte noch ewig mit dir plaudern können und wir werden das fortsetzen auf der einen oder anderen Veranstaltung, auf der wir uns auch wieder treffen werden. Auch da freue ich mich sehr. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen, vielen Dank.
Dann, Isabella, dir habe ich gedankt. Euch sage ich natürlich auch, ihr Lieben. Danke auch heute wieder fürs Zuhören. Wenn es gefallen hat, sag's mir, wenn es nicht, sag's uns auch. Ist genauso wichtig. Ja, abonniert uns, liked uns, könnt ihr gerne machen, da wo ihr Podcasts hört. Und ich bedanke mich selbstverständlich wie immer an dieser Stelle bei dem Team der Podcast-Liebe für eure Produktion, an Annette für deine Stimme und DJ Actimax für deinen Sound. Und bis zum nächsten Mittwoch bei Punktuell, eurem Passmedia Praxis Marketing Podcast. Tschüss und tschüss, Isabella.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.